Diese Folge wird von der EICMA unterstützt, der weltweit bedeutendsten Zweiradmesse in Mailand.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Honda Monkey und Hard Alpi Tour. Wenn ihr gespannt seid, wie dieses Motorrad und dieses Event in eine Podcast-Folge passen, dann geht's euch so wie mir. Zumindest ging es mir so, bevor ich mit meinem Kollegen und Service-Ressortleiter Robert Glück darüber gesprochen habe. Hallo Rob.
Moin Ferdi.
Und genau, wie immer am anderen Mikrofon, heute stimmlich leicht angeschlagen, Ferdinand Heinrich Steige. Ich bin Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Rob, vielleicht, bevor wir jetzt so richtig ans Eingemachte gehen, vielleicht erklärst du erstmal, was die Hard Alpi Tour ist. Für alle, die es jetzt nicht kennen oder schon gehört haben.
Die Hard Alpi Tour ist eine touristische Offroad-Veranstaltung des italienischen Motorsportclubs Over 2000 Riders. Mit entsprechender Homepage, ich meine over2000riders.com. Die Jungs und Mädels organisieren verschiedene Enduro- und Offroad-Veranstaltungen in Italien und der Klassiker davon und auch die größte Veranstaltung davon ist die sogenannte Hard Alpi Tour von San Remo nach Sestiere, also vom Meer bis zu einem olympischen Skitrainingsort in den Westalpen. Höhenunterschied.
Also von West nach Ost quasi quer durch die italienischen Alpen, mehr oder weniger.
Nee, eben von Süd nach Nord wird gefahren. Also von San Remo quasi.
Ach so, so rum.
In der Peilung wären es so 330 Grad, also fast exakt nach Norden hoch, über eine Strecke, die dann wählbar ist, je nach Klasse, die du fährst, aber von ungefähr 10 Höhenmetern über Null, also sprich vom Strand aus, bei 30 Grad, so wie wir uns dieses Jahr dann hoch bis auf, ich meine, es ist erst auf 2000 Meter, wo wir dann im Nieselregen geendet haben, bei 7 Grad.
Okay, und ich glaube, du warst ja da jetzt nicht zum ersten Mal. Ich erinnere mich daran, dass du, glaube ich, letztes Jahr mit einer alten Yamaha XT dort warst, oder?
Exakt, letztes Jahr war mein erster Kontaktpunkt zu dieser Veranstaltung, die ich also locker schon 10 Jahre irgendwie immer im Auge hatte und es nie geschafft hatte, da hinzukommen oder hinzufahren. Das Besondere an der Hard Alpi Tour ist, dass du quasi die Streckenlänge selber wählen kannst. Ja, es werden diverse Klassen angeboten, von der Discovery-Klasse angefangen, mit einem hohen Straßenanteil und wenig Schotter-Offroad-Anteil und einer Streckenlänge von ca. 450 Kilometern. Dann die Klassik, die wir gefahren sind, mit einer Streckenlänge dieses Jahr von ungefähr 580 Kilometern. Aber grundsätzlich ist diese Veranstaltung immer gleich aufgebaut. Man startet in San Remo und fährt ans Meer. Und letztes Jahr hatte ich dann die Chance, mit einer 34L, einer Uhr XT600 Tenere, dort mitzufahren, auf Einladung von Yamaha hin zum 40-jährigen Jubiläum der XT, beziehungsweise der Tenere. Und war also extrem gespannt, wie denn diese Veranstaltung ist mit so einem 40 Jahre alten Fahrzeug. Und es hat sich einfach bestätigt, dass touristische Geschichten auch sehr, sehr entspannte Geschichten sind. Und mit der XT600 war das schon eine unglaubliche Freude, da durch dieses wunderbare Ambiente zu fahren. Und mit dieser Uroma quasi die Schotterpisten da zu genießen und auch festzustellen, dass das Fahrzeug auch heute noch definitiv wettbewerbsfähig ist. Also man kann damit auch heute noch alles machen, wenn man in der Lage ist, den Kickstarter zu bedienen. Und nachdem wir, wie gesagt, 2 Tage lang und ein bisschen durch die Nacht da mit großem Spaß gefahren sind, kam dann irgendwie nach dem erfolgreichen Zieleinlauf bei dem üblichen Zielbier, kam dann so der Heldenmut auf und dieser überschwängliche Übermut dann und wir haben dann gesagt, boah, das war so geil, wir müssen da irgendwas anders noch mitmachen mit dieser Veranstaltung und dass wir in dem Fall, das war Jens Kuck, der YouTuber und ich und wir haben uns dann irgendwie angeschaut und gesagt, das muss auch mit noch in der Monkey gehen. Einfach so als Kontrapunkt zu diesen ganzen aufgebrezelten teilweise Rallye-Motorrädern, die da mitfahren durften oder auch zu diesen wirklich sehr dezidierten und auch sehr wertigen Fahrzeugen wie einer KTM 890 Adventure oder auch die GS'en waren unglaublich stark vertreten. Dieses Jahr und letztes Jahr auch gab es eine unglaubliche Fülle von Tenere 700. Und da haben wir einfach gesagt, hey, die Jungs haben alle Material dabei. Das ist brutal. Das muss man doch irgendwie, das geht doch auch mit einer Monkey. So. Da waren jetzt noch nicht viel Promille im Spiel, sondern das war wirklich einfach so aus der Euphorie heraus nach der zweiten Dose Bier. Und dann haben wir das sacken lassen. Und dann ist das Jahr so ein bisschen fortgeschritten und auf einer Honda-Präsentation haben wir uns dann wieder getroffen und haben dann gesagt, hey, was machen wir jetzt mit dieser Hard-Alpi-Tour in der Monkey? Und dann stand da der Pressesprecher rum von Honda, der Klaus Kniedl, und meinte, wie, ich habe Monkey gehört. Und dann haben wir gesagt, du, pass auf, wir haben also die folgende Idee. Und er hatte dann auch die Geschichte im Motorrad gesehen, die Reportage über das 40-jährige Jubiläum der Teneré und meinte, ha, wenn ihr sagt, es geht, ich besorge die Mopeds. Und dann standen wir schon mal da und haben gesagt, okay, also wenn Honda bereitwillig zwei Monkeys zur Verfügung stellt, dann gucken wir einfach, dass wir das hinkriegen.
Und, da gab es kein Zurück mehr.
Ja, das war so der Anschub. Und letztendlich hatte ich dann über einen persönlichen, privaten Kontakt zu Motorex, habe ich das dann auch mal erzählt, weil mein Kumpel, der Andi Vetter, der da Vertriebsleiter ist, der ist auch so ein 125er Spinner und der meinte, was mit der Monkey? Ha, super, wir sind ja eh da. Also Motorex unterstützt die Veranstaltung mit einem Stand und präsentiert sich dort. Und dann hat er gesagt, ha, können wir da irgendwie mitmachen? Und dann meinte ich, wenn ihr Lust habt, dann weiß nicht, macht ein Branding drauf oder wie auch immer. Und dann war dann mit einmal auch der Bogen gespannt von Honda zu Motorex, weil Honda mit Motorex zusammen letztes Jahr die IDM Superbike-Meisterschaft gewonnen hat mit dem Team von Jens Holzhauer. Und so war dann der Bogen gespannt und irgendwie ist dann, ja, ihr fahrt jetzt so. Und dann haben wir gesagt, also mit ihr war dann auch gemeint Jens Kuck und ich. Und ja, dann sind wir dieses Jahr halt mal losgefahren.
Ja. Wie kann man sich das grundsätzlich auch vorstellen? Muss man da auch das ganze Reisegepäck auf den Motorrädern mitnehmen oder wird das irgendwie für euch transportiert? Weil das ist ja gerade bei der Monkey vielleicht, stelle ich mir schon schwierig vor.
Ja, also man muss vielleicht kurz noch die Veranstaltung ein bisschen erklären. Also wie gerade eben schon gesagt, man hat verschiedene Kategorien. Die Discovery Class fährt viel Straße. Dann gibt es die Klassik mit knapp 600 Kilometern Strecke. Die fährt so 50-50 oder 60 Offroad, 40 Straße. Dann gibt es noch die Extreme-Klasse. Die Extreme-Klasse fährt 850 Kilometer mit einem höheren Offroad-Anteil. Und ganz oben gibt es dann noch die Extreme Pro mittlerweile. Und da wird dann also werden 950 Kilometer absolviert. Das heißt auch, du fährst durch zwei Nächte durch, weil der Start zum Beispiel für die Extreme und die Extreme Pro-Klasse ist Freitag 23 Uhr. Nachts. Also die fahren freitags in die Nacht rein, fahren den kompletten Samstag durch und müssen dann bis Sonntag ungefähr 16 Uhr müssen die in Sestia angekommen sein. Wenn du jetzt Extreme oder Extreme Pro fährst, dann wird dir angeboten ein Gepäcktransport. Du musst aber natürlich, wenn du jetzt mal 800, 900 Kilometer Offroad angehst, natürlich auch Gepäck dabei haben. Also klar, du fährst bei null los, bist am Schwitzen. Fährst teilweise auf der Asieta zum Beispiel auf 2300 Metern Höhe. Das heißt, du brauchst zwiebelprinzipmäßig Klamotten. Dann musst du irgendwo schlafen, weil es gibt keine Hotels. Also sprich, du kannst so wie wir jetzt schon mal ein Hotel buchen für 3-4 Stunden Schlaf. Das ist aber dann wirklich die Luxusvariante. Die knallharten Jungs, die schmeißen sich irgendwo im Biwaksack unter eine Brücke oder in so eine Wanderhütte rein. Und diese Sachen musst du dabei haben. Der Gepäcktransport von der Organisation aus, der wird durchgeführt bis Dove. In Dove ist ein großes Mittagessen auf dem Marktplatz mit einem riesen Bierzelt, wo so ein bisschen der Sammelpunkt auch der Veranstaltung ist. Wo das auch, das ist jetzt kein Dorf, eher eine Kleinstadt, also wo auch die ganze Kleinstadt dahinter steht und ja, ein Spalier bildet und Essen wird gebracht. Also es ist total cool. Also ne, je nach Klasse kannst du ein bisschen was abgeben, aber du solltest schon das Minimum an Versorgung, also Wasser, Müsliriegel, ein bisschen Werkzeug, Wechselklamotte oder Regenkombi zumindest, musst du zwingend mit am Mann haben. Und ja, deswegen fährst du nicht ohne Gepäck, sondern natürlich mit Gepäck und bist dann nicht ganz so frei, wie wenn du irgendwie mit einer Sportenduro durch Albanien oder ja, durch einen Hinterhof irgendwo brennst halt.
Ja, deswegen frage ich, weil das macht ja durchaus auch einen Unterschied im Handling so. Gerade wenn man halt sagt, das sind durchaus anspruchsvolle Abschnitte. Wenn ich dann hinten noch eine Gepäckrolle oder was auch immer hinten drauf habe, dann ist das natürlich nochmal bisschen schwieriger vielleicht.
Ja,
also wie habt ihr das dann gelöst auf der Monkey?
Also auf der Honda Monkey haben wir das relativ einfach gelöst. Also wir haben die Fahrzeuge bereitgestellt bekommen. Ich habe die abgeholt und bei mir untergestellt und dann habe ich mich mal abends hingehockt und gesagt, okay, was muss ich machen, um mit dieser Monkey auch anzukommen? Und das war jetzt tatsächlich auch nicht viel. Also wir haben mit dem monkeyshop.de einen Partner gefunden, der uns Sachen zur Verfügung gestellt hat, die auch wieder zurückgerüstet werden und zurückgeschickt werden. Und da ging es primär mal darum, um einen Gepäckträger. Es ging um eine andere Auspuffanlage, und zwar nicht um lauter zu werden, was auch der Sinn der Veranstaltung nicht ist, sondern es ging primär darum, den unter dem Motor geführten sehr langen Krümmer wegzubekommen, weil wir brauchten Bodenfreiheit. Und die Bodenfreiheit haben wir halt locker um 40 mm erhöht, indem wir einen anderen Auspuff drauf gemacht haben, der dann quasi direkt nach oben geführt wurde. Ansonsten kam über Holzhauer noch ein Ölinsfederbein oder zwei Ölinsfederbeine jeweils pro Monkey hinten rein, einfach weil Jens und ich in einer ähnlichen Gewichtskategorie rangieren, die dann mit Klamotte und Rucksack fast dreistellig ist. Und wenn du dann noch auf dem Gepäckträger was draufpackst, dann ist es Serienfahrwerk, also komplett überfordert. Deswegen hat man da noch den Upgrade gefahren. Und es gab dann noch andere Fußrasten und ich hatte von Gilles Tooling mir noch einen breiteren Lenker besorgt, weil mir die Ergonomie von dem Original Monkey Lenker gar nicht gepasst hat. Ich habe da also einen Superbike Lenker drauf gemacht mit entsprechenden Risern. Und dann war natürlich obligatorisch noch ein Windschild wegen der Maximalhöchstgeschwindigkeit, die wir fahren können von 85. Nee, also wir mussten auch rein praktisch, wir mussten irgendwo noch das Startnummern beziehungsweise das Teilnehmerschildchen aufkleben. Und damit war das Thema erledigt. Und ja, das Schöne war, dass man dann tatsächlich mit so einer Monkey halt auch wirklich diese langen Strecken fahren kann, weil wir mussten ja erstmal von Sestier die 300 Kilometer Straße runterfahren nach San Remo zur Einschreibung ins Fahrerlager. Und das hat da schon wirklich klasse funktioniert. Und wir waren auch in Sorge, ja, die Karren, die fahren ja nicht schnell. Also du bist auf der Landstraße unterwegs, du darfst auch nicht auf die Autobahn mit maximal 95 auf dem Tacho oder wenn es bergab geht, mal 100. Und wenn du einen LKW überholen möchtest, dann muss der schon kooperativ sein. Also von daher hatte die Reise sehr viele spannende Aspekte, aber es waren wir ja noch beim Umbau. Also von daher, wir haben auch die Originalreifen draufgelassen.
Ja, wollte ich auch noch fragen, genau.
Obwohl wir hatten also Stolle zur Verfügung gestellt bekommen, auch vom Monkey Shop und wir haben dann die Reifen angeschaut, Jens und ich, und haben dann gesehen, oh, das sind 70er Querschnitte. Da haben wir die mal quasi neben das Originalrad gestellt und haben dann gesehen, dass du allein über diesen 100, also über den 70er Querschnitt an dem 12 Zoll Reifen, also verlierst du wieder 25, 30 mm Bodenfreiheit. Und dann haben wir gesagt, nee, wir fahren mit den Straßenreifen, mit dem 80er Querschnitt einfach, um maximal hochzukommen und ja eben möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten für Steine, die dann doch fliegen, um ja das Material zu schonen. Und wir haben einfach gesagt, wenn es nicht geht, wir machen eh alles über Geschwindigkeit. Also wir müssen ankommen, das ist das absolute Ziel der Geschichte. Und es geht nicht darum, irgendwie der Held zu sein, durch Schnellfahren oder sonst irgendwas, sondern wir wollten diese zwei kleinen Mopeds also an einem Stück nach Sestier bringen und haben halt gesagt, Reifen lassen wir, wie sie sind, wir brauchen diese Bodenfreiheit und im Ernstfall fahren wir langsamer. Mhm.
Ja, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also ich war jetzt selber schon mal auf der Asieta-Kampfstraße und halt links und rechts davon ein bisschen unterwegs. Das habe ich so, ja, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber das habe ich relativ entspannt mittlerweile so in Erinnerung. Also das war halt auch relativ ebener Schotter dann meistens, wie, aber da sind dann bestimmt ein paar heftigere Abschnitte trotzdem dabei, oder?
Ja, also das ist wie immer im Leben, der Anspruch steigt mit dem Wetter und grundsätzlich ist diese Hard-Alpi-Tour wirklich für jeden geeignet, der routiniert Motorrad fährt. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder mitfahren kann, der einen Motorradführerschein hat, aber wenn jemand mit seinem Fahrzeug schon mal freiwillig in Dreck gefahren ist, also sprich die Schotterwege hinterm Haus gefahren ist oder mal sich mit dem Thema Offroad oder ja abseits des Asphalts fahren beschäftigt hat, dann kann er da mitfahren. Und dafür gibt's ja auch die Discovery-Klasse, um überhaupt mal da reinzuschnuppern, weil der Anspruch kommt auch über die Länge, also über die Fahrzeit. Ne, Stichwort Konzentration, die nachlässt, Fahrfehler, die sich einschleichen. Aber grundsätzlich fährst du auf durchweg ordentlichen Schotterpisten, die natürlich, wie es im Gebirge halt passiert, auch teilweise ausgewaschen sind durch Wetter, durch Regen, durch Gewitter, die stattgefunden haben. Die Assetta, da komme ich nachher noch zu, hat auch zwei Gesichter. Im Trockenen ist es eine Autobahn, im Nassen wird das dann quasi wie im Kongo. Also da kann man dann schon mal lange für eine kurze Strecke brauchen. Aber grundsätzlich ist die Hard Alpi für routinierte Fahrer oder auch für Leute, die mal ein Offroad-Training gemacht haben, zu bewältigen. Und deswegen halt ein spannendes Abenteuer. Und ja, wie gesagt, ich kann das auch vorweggreifen, wir haben es tatsächlich geschafft, mit den Monkeys durchzufahren. Und das Erlebnis war ein super spezielles, weil wir sind halt nach 300 Kilometern auf der Straße, für die wir 6 Stunden eigentlich eingerechnet hatten. Und wir waren nach drei Viertel waren wir da. Also wir haben es dann schon ordentlich fliegen lassen. sind wir da ins Fahrerlager eingerollt. Und die Leute kamen alle an und sehen halt diese zwei kleinen Monkeys mit dem Motorex-Branding. Und die haben dann quasi vor Motorex-Stand dann angehalten. Und dann kamen die an, haben natürlich viele, haben Jens Kuck erkannt. Also es sind auch viele deutschsprachige Teilnehmer unterwegs und die haben alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, ihr fahrt jetzt hier nicht mit der Monkey damit. Und ich habe mich da immer schön im Hintergrund gehalten und Jens hat dann gesagt, nee, doch, das machen wir. Wir probieren das einfach. Und das war jetzt, die Leute fanden es einfach total mischugge, die Idee, und haben aber auch gesagt, hey, Respekt, wenn er das durchzieht. Wir sind alle gespannt, weil die natürlich alle auf Stollenreifen standen, wie man das, wenn man clever ist, halt auch macht und 21 Zoll und 18 oder 17 fährt. Und so hatten wir also binnen kürzester Zeit eine unglaubliche Resonanz in dem Fahrerlager erzeugt. Die Leute kamen an, haben Fotos gemacht, also du kamst dir quasi vor wie so ein Rallye-Werksfahrer. Und die haben alle nur gesagt, okay, wir schauen, dass wir euch sehen, wir möchten das miterleben, wie ihr euch da schlagt. Und so hat sich das schon am ersten Tag der Ankunft, also am Freitag, irgendwie total positiv entwickelt. Und letztendlich ging es dann auch genauso weiter. Wir sind dann am Samstag um 10 Uhr bei brillantem Wetter losgefahren in unseren Leibchen und wussten auch nicht, also ich hatte ja die Sorge, dass ich zu langsam bin für den Veranstaltungsfotografen, weil ich mache ja im kommenden oder im übernächsten Motorrad ja auch die Reisereportage oder zum Zeitpunkt des Postcards dann eben im aktuellen Heft. Und musste natürlich erstmal gucken, wie können wir denn mit dem Fahrerfeld überhaupt mithalten. Also sind wir losgefahren und hatten noch drei Mitarbeiter von Motorex mit im Team. Und haben halt mal ganz klassisch uns in Sanremo erstmal verfahren, weil bei mir die Track-Farbe von dem GPX-Track genau die Farbe der Straße hatte. Also ich musste erstmal die Farbe umstellen. Jens hatte bei sich auf dem Tablet, was war bei ihm? Genau, hatte den falschen Maßstab. Und so haben wir natürlich auch erstmal im Team dafür gesorgt, dass alle gedacht haben, oh Gott, das wird nie was. Und nachdem wir dann quasi uns von Sanremo dann verabschiedet hatten und durch die Berge sind, hatten wir natürlich auch dann mal direkt den Vorteil der Straßenreifen entdeckt, wobei du dann irgendwie mit 60 halt bergauf fährst, aber wir haben halt die 60 probiert immer zu halten, sind halt auch irgendwie möglichst mit knapp unter 60 durch die Kehren durch, was dann bei dem ein oder anderen Stollenreiter schon für große Augen gesorgt hat. Und wir hatten wirklich von Anfang bis Ende den Spaß unseres Lebens. Und ja, mit der ersten Offroad-Sektion haben wir dann natürlich auch erstmal gucken müssen, was denn tatsächlich geht. Also ich habe außer dem Reifendruck den ein bisschen absenken, und im Fahrwerk haben wir nichts an dem Fahrzeug gemacht. Wir haben sogar das ABS vorne drin gelassen, also keine Sicherung gezogen. Und dann sind wir da losgehoppelt. Mhm. Und mit dem Loshoppeln war natürlich klar, okay, jetzt musst du in die Spiegel schauen, weil jetzt kommt der Verkehr wieder von hinten. Und in der Tat kamen dann so 3, 4, 5, 6 Mopeds vorbei. Und dann bist du da halt so die ersten 2 Stunden halt mal so dahin galoppiert und hast dann schon gemerkt, okay, also die Gabel hat die schlägt sofort durch. Das haben wir dann so an den Fahrstil angepasst. Und dann waren wir da relativ zügig unterwegs. Und mit dem ersten wirklich klassischen Frühstückspunkt, der dann so um 12 Uhr erreicht war, das ist in Piega, in einem wunderschönen Bergdorf, in so Arkaden, wird ein Buffet aufgebaut. Da spielt eine Band und Also es ist super, es ist eine super coole Veranstaltungsstimmung, kamen wir da an und dann wussten wir, okay, also vom Pace her können wir quasi mit dem normalen Teilnehmerfeld fast schon mitfahren. Und ja, so ging es dann weiter. Also wir haben dann den Samstag sozusagen vollstreckt und sind dann gefahren bis um 22 Uhr, bis zu unserem Übernachtungsspot. Und hatten dann in der ganzen Euphorie natürlich vergessen, dass wir auch noch Fotos machen müssen. Das war dann auch so ein bisschen, we got carried away a bit. Mhm. Also die gute Stimmung hat uns dann sehr, sehr fortgetragen. Aber war dann cool. Da hatten wir dann auch schon so die ersten Punkte, wo die Leute dann also uns Respekt gezollt haben und gesagt haben, hey, klasse, wie ihr das macht. Und ja, aber das soll jetzt keine Lobhudelei sein. Also wir hatten wirklich den Spaß unseres Lebens und haben auch wirklich auf das Material Rücksicht genommen. Und es war einfach nur wunderschön, auch ne, diese Langsamkeit zu entdecken. Und dann, ne, du hast eine ganz andere Wahrnehmung von der Gegend. Du tuckerst da wirklich lang und also bergauf ohne Spann. Der Jens hat mich manchmal schieben müssen, weil seine Monkey gefühlt 2 PS stärker war wie meine. Und dann rede ich jetzt, dass mich einer anschiebt von 58 auf 63. Und du brüllst den ganzen Tag nur vor Lachen in den Helm, weil das so cool ist, dass du so langsam unterwegs bist. Ne? Also es macht einen unglaublichen Spaß. Und jeder, der mal auf einer Monkey gesessen hat, der kann das nachvollziehen. Oder auf einer Grom. Das ist wirklich, es holt dich komplett runter. Und das war der maximale Genuss am ersten Tag.
Werbung.
Ein Nervenkitzel, der seit 110 Jahren anhält. Vom 7. bis 10. November kehrt die EICMA nach Mailand zurück. Das weltweit bedeutendste Messeereignis für die Zweiradindustrie und Motorradliebhaber ist wieder bereit, Zeichen zu setzen. Zahlreiche Neuheiten, Weltpremieren, ein spektakuläres Freigelände, Rennen und akrobatische Shows erwarten euch. Wenn Motorräder eure Leidenschaft sind, dürft ihr die EICMA nicht verpassen. Weitere Informationen zur Messe und Tickets gibt's unter www.eicma.it. EICMA setzt Zeichen, seit 110 Jahren.
Ich glaube, das entspannt halt auch unglaublich, oder? Dass, wenn du da jetzt nicht mit so einer aufgebrezelten Rallye-Enduro irgendwas unterwegs bist, sondern einfach mit so einem Motorrad, wo du dann schon von vornherein, ja, wo es halt auch, wo du erstens so einen Sympathiebonus hast und wo es halt auch echt wurscht wäre, wenn du damit eben nicht ins Ziel kommst. Also das stelle ich mir sehr befreiend vor, ja, genau, im Kopf. So, man kann es halt einfach genießen.
Genau, also ich möchte jetzt auch, ich habe ja selber Rallye-Motorräder und eine Tenere, die aufgebrezelt ist. Das ist alles gut und schön, hat auch alles seine Berechtigung, hat aber auch alles seine Nachteile. Und mit der Monkey ist halt einfach wirklich so, egal ob 8 Monate oder 80 Jahre, du wirst positiv wahrgenommen, weil die Leute einfach erstmal gucken und wenn man die Bilder nachher auch im Motorrad sieht oder auch auf online dann, du siehst auch, ganz ehrlich, du siehst total bekloppt aus. Du siehst wirklich auch wie der Affe auf dem Schleifstein oder andersrum in dem Fall wie der Schleifstein auf dem Äffchen. Genau. Und allein dadurch bist du schon, also du kriegst schon so einen Sonderstatus, dass du eigentlich gar nicht, du kriegst so einen Welpenschutz. Ne? Mhm. Also du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst da auch über den Bordstein fahren und sonst irgendwie die Leute gutieren das und Gutes. Und ich sag mal, von der Technik her, um auch mal ein bisschen auf die Hartalpi zurückzukommen, am ersten Tag haben wir 380 Kilometer gefahren von 580 Kilometern Wegstrecke bei bestem Sonnenschein, tollem Wetter und haben dann lustigerweise, weil beide Fahrzeuge Kennzeichen 1 und 2 hatten, Rahmennummer sind quasi in Folge, hatten die auch beide ihre Defekte in der Reihenfolge, wie es zu passieren hat. Also, also zum einen haben wir wirklich das Maximale getan, um die Sachen nicht kaputt zu machen. Und irgendwann funkt der Jens mich an über die Intercom und meinte, hey, dein Kennzeichen hängt. Nicht so, was? Ist doch das Originalkennzeichen am Originalkennzeichenträger mit M6-Schrauben oder M5-Schrauben. Sagt er, das hängt, das ist locker. Meine ich, ja, hängt er noch an der zweiten Schraube. Sagt er 10 Minuten später, hey, jetzt baumelt's aber, jetzt müssen wir anhalten. Okay. Dann haben wir angehalten, haben wir das Kennzeichen weggemacht, in den Rucksack gesteckt, weitergefahren. Und da kommt einer von hinten an und hupt und macht und winkt den Jens. Und dann ist ein Jens sein Kennzeichen gehangen. Und es ist jedes Mal die linke Schraube zuerst abgefallen.
Geil.
Also haben wir Jens sein Kennzeichen auch eingepackt, bei mir in den Rucksack rein, weitergefahren. Und treffen dann eine Gruppe italienischer Journalisten. Also der Andrea Perfetti von Moto.it war da gestanden. Der ist mit ein paar Triumph-Leuten da unterwegs gewesen. Der guckt uns an. Ah, Robert, Jens!
it's you, I heard of the crazy Germans with a monkey, but I didn't know it's you. Und so, ja, das sind wir.
Ihr seid das. Also haben wir da,
ja, genau, da haben wir da kurz ein bisschen gelabert mit den Kollegen. Und ich wollte einfach weiter. Also wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, dann will ich einfach ankommen, fahren. Das ist bei mir irgendwie so eine Macke. Ich ziehe dann halt durch. Und dann fahren wir weiter und mit einmal merke ich so, ich so Zündaussetzer bekommen und denke so, ach scheiße, jetzt habe ich mir irgendwie den Seitenständerschalter kaputt gehauen. Und mit diesem Ruckel, dachte ich mir schon so, habe ich schon angefangen zu überlegen, ah kacke, jetzt ich habe kein Kabel dabei, um zu überbrücken und sonst irgendwas. Und dann haben wir halt angehalten und dann haben wir geschaut. Und dann war das gar nicht so schlimm, weil der Seitenständerschalter ist gar nicht kaputt gegangen, sondern mir hat einfach ein Stein, der vom Vorderrad aufgewirbelt wurde, die Seitenständerfeder weggehauen. Die ist einfach flöten gegangen. So, dann haben wir den Seitenständer hochgebunden mit Kabelbinder und dann ging die Reise weiter. Und weil ich ja meinte, dass alles im Gleichklang war, kannst du dir jetzt vorstellen, was 10 Minuten später passiert ist. Da macht es bei mir ein so. Da haben wir einen zweiten Seitenständer hochgebunden.
Das ist ja echt interessant.
Super geil. Naja, dann kommst du dann kurz vor Ende, oder nicht, es gibt da in dem Sinne kein Ende, du kannst ja die ganze Nacht durchfahren, aber auf den Spätnachmittag kam er dann in ein Skigebiet rein und da musst du einen relativ steilen Anstieg hochfahren, der mit groben Wackern versehen ist. Und da standen auch schon rechts und links ein bisschen unerfahrene Fahrer, die sich dann gegenseitig geholfen haben, dann mit ihren großen Motorrädern hochzukommen. Wir sind da so hochgetuckelt, und hat furchtbar gescheppert und gerappelt und zwar war auch nicht wirklich einfach, mit diesen kleinen Rädchen da zu fahren. Und als wir oben ankamen, war das schon so leicht dunkel und ich habe gemerkt, sag mal komisch, der Scheinwerfer bei mir, der leuchtet zu tief. Aber habe mir auch gedacht, nee, der ist da mit 2 Schrauben befestigt, da wird nichts sein. Und jetzt sind wir dann quasi bis nach Dover weitergefahren zum Abendessenpunkt, wo, wie gesagt, so ein großes Bierzelt aufgebaut ist, wo du dich reinsetzt und dann kriegst du für deine Tickets, die du dann erhältst bei der Einschreibung, kriegst du dann tatsächlich dein Essen an den Tisch gebracht und deine Getränke, also super geil organisiert. Und haben wir dann einen kleinen Service gemacht, der auch beinhaltet hat, die Scheinwerfer mal kurz abzuwischen. Und dabei hat man dann festgestellt, dass der Scheinwerfereinsatz in dem Scheinwerfer-Kunststoffgehäuse, der ist oben nur mit so einem ganz kleinen Haken eingehängt und unten mit 2 Schrauben fixiert. Dass es den einfach durch die Rüttelei oben rausgehauen hat. Und da hing das so ein bisschen schäbs nach unten. Entsprechend war die Leuchtweite eben von 10 Metern auf 5 Meter. Und dann haben wir die 2 Schrauben gelöst bei beiden Monkeys, haben die Scheinwerfer richtig eingesetzt und dann war die Laube geputzt und wir konnten dann weiterfahren. Ja, und genau, als wir dann quasi um 5 Uhr morgens am Sonntag dann wieder gestartet sind, haben wir dann auch festgestellt, dass die Originalgabel einen weiteren Nachteil hat, weil die eben so weich ist und du fährst dann nur in deinem kleinen Lichtkegel von diesem mini-kleinen Fernlicht, das dann doch überraschend gut ist. Aber jedes Mal, wenn du bremst oder eben eine Bodenwelle kommt, dann sinkt halt dein Sichtfeld bis so auf 3 Meter vor das Vorderrad. Also das war dann auch sehr spannend. Und da muss man sagen, da hast du dann echt Spaß. Also wir haben dann auch mal probiert, an ein paar Italienern dran zu bleiben, die komplett aufgerüstet hatten mit Fernlicht und Helmlampe und so weiter. Aber das war einfach nicht möglich. Also du fährst dann halt im Dunkeln noch einen Ticken langsamer und dann kommst du tatsächlich auch in den Bereich der Instabilität, also gerade mit den kleinen Rädern, weil dann so im Ernstfall nur noch 26 oder so bergauf auf dem Tacho stehen. Ja, und so kämpfst du dich dann halt durch. Und das war eine Riesengaudi.
Aber es gab jetzt keinen Showstopper, keine richtig große Panne oder auch kein Hindernis, an dem ihr jetzt nicht, an dem ihr stehen bleiben musstet?
Überhaupt nicht. Also du hast die üblichen Probleme, die auch jeder auf einer aufgetunten GS oder sonst was bekommt. Der tut irgendwann der Hintern weh. Das war jetzt bei der Monkey sekundär, weil die Sitzbank wirklich lustig ist oder sehr bequem ist. Aber der Kniewinkel ist natürlich viel zu eng. Mhm. Du kannst nicht aufstehen vor den Bodenwellen. Ne? Du musst alles im Sitzen machen. Aber den echten Showstopper gab es gar nicht. Also null. Ne? Und im Gegenteil, wir haben letztendlich profitiert von der niedrigen Sitzhöhe, weil als wir dann am zweiten Tag, also Sonntagmittag war das dann, auf die Assietta dann tatsächlich kam, hatte sich das Wetter so verändert, dass die Assietta ihr zweites Gesicht gezeigt hat. Die hat nämlich aus einer leicht staubenden, schön zu fahrenden Schotterstraße hat sie sich verwandelt in einen Weg aus Lehmbarz, der quasi, wenn du läufst, machst du pro Schritt 1 Zentimeter nach oben, mhm, weil der Barz einfach an deinem Schuh kleben bleibt. Und das war wirklich der Punkt, wo es dann eine Challenge geworden ist, mit diesen Straßenreifen eben, also das Moped nicht zu verlieren, weil du hast über den breiten, kleinen Reifen überhaupt keine Vorderradführung, im Gegensatz zu so einem Stollenreifen 21 Zoll, der sich dann auch sehr gut selber reinigt, wenn du eben einen Grundspeed von 40, 50 fährst. Und mit den Monkeys war das einfach nicht möglich. Also bist du immer so im 30er, 40er Bereich rumgeeiert und hast quasi permanent nur den Lenker korrigieren müssen. Was die ganze Sache natürlich auch extrem fordernd gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass du da drauf gehockt bist gefroren hast, sondern im Gegenteil, du hast auch bei irgendwie 7 oder 10 Grad da oben, da war dir warm, weil du die ganze Zeit mit dem Lenker gearbeitet hast. Und es war eine coole Sache. Und da konntest du auch nachvollziehen, so Reiseberichte irgendwie aus den Regionen Schwarzafrikas, wo die Leute dann für 3 oder 5 Kilometer mal einen ganzen Tag gebraucht haben. Weil du einfach, wenn du dir vorstellst, früher mit so einer Kickstart XT600 und irgendwie zu viel Gepäck hinten drauf, da hast du dich aufgeschafft in so einem Lehmbad. Und ne, das hat man dann da auch erlebt. Und unter anderem haben wir dann auch noch angehalten bei bestimmt 5, 6 Leuten, haben denen geholfen, ihre großen Mopeds wieder aufzuheben, weil die auch körperlich dann schon platt waren da oben. Und so konnten wir uns da dann erfolgreich durchschlagen und noch ein bisschen Samariter spielen und anderen helfen. Und haben halt einfach auch festgestellt, dass im Offroad-Fahren eben Gewicht und auch Sitzhöhe entscheidende Kriterien sind, vor allem wenn du wenig Erfahrung hast. Und das war für mich wirklich so ein augenscheinlicher Punkt, der mir ja letztes Jahr mit der XT600, mit der Tenerischen aufgefallen ist, dass viele Leute, die dort unterwegs sind, natürlich ein Motorrad kaufen für alle Zwecke. Also die fahren jetzt nicht primär Schotter oder so eine Veranstaltung, sondern die fahren primär eben durch die Eifel, den Hunsrück oder sonst irgendwas, in Sommerurlaub und dann so eine Veranstaltung. Aber wenn sie so eine Veranstaltung fahren, dann sind sie halt sehr häufig auch mit einer guten Bereifung einfach überfordert, weil die Fahrzeuge einfach zu groß sind. Und das war wirklich so ein entscheidender Faktor, dass du mit einer Monkey überhaupt gar kein Gewichtsproblem hast. Also du sitzt sehr niedrig, das heißt, wenn das Ding mal rutscht, du machst einen Fuß runter, du kannst diese 100 Kilo, kannst du quasi, wenn du zornig bist, dann klemmst du dir unter den Arm und trägst die weg. Also dieses Spielerische hat dann wirklich auch sehr geholfen. Mhm.
Ja, das ist schön, dass du das jetzt so auch erzählst, weil das ist nämlich genau der Punkt, auf den wir dann gekommen sind letzte Woche, dass wir eben gesagt haben, so hinter dieser witzigen Geschichte, da gibt's ja durchaus einen ganz ernsten Kern eigentlich. Also dieses alte Thema, was wir auch in der letzten Folge zum Thema Gewicht hatten, ja, das ist halt immer so dieser Kompromiss ist zwischen irgendwie Reisetauglichkeit, Geländetauglichkeit, dann soll es möglichst leicht sein und dann soll es auch noch bezahlbar sein. Und,
also was da ein wirklich sehr guter Kompromiss ist, was sich am Markt wirklich brutal durchgesetzt hat bei so Veranstaltungen, ist die Tenere 700. Und ich persönlich besitze auch eine, aber auch ich sage mir, dass die in manchen Punkten selbst mir noch ein Ticken zu hoch und ein Ticken zu schwer ist. Also diese 200 Kilo, die du hast, sind okay unter leichten Bedingungen, fordern mich schon aber massiv, wenn es schlammig und rutschig wird. Und wenn du dann auch noch einen Ticken zu hoch sitzt, dann kommst du ganz schnell an einen Punkt, vor allem wenn du mit Gepäck unterwegs bist, wo es Fahren dann weniger Spaß macht oder wo du dich tatsächlich halt körperlich an die Grenzen bringst, wenn du das Moped dann tatsächlich 2-3 Mal aufheben musst. Also deswegen ist die Tenere schon wirklich sehr weit vorne. Auch eine Touareg 660, die am Markt leider gar keinen Erfolg hat, obwohl es wirklich ein sehr, sehr gutes Motorrad ist, auch Offroad. Aber für weniger erfahrene Leute ist es trotzdem immer noch eine ganz wichtige Empfehlung, wenn ihr sowas startet, probiert es mal wirklich eine Nummer kleiner. Weil Leistung, wie die Monkey hat es bewiesen, die hat 10 PS, Mit der Leistung kommst du immer klar. Du fährst halt einen Pass mit 60 hoch und nicht mit 80. Im Ernstfall auch mit 40 statt mit 100. Also letztendlich stell dich drauf ein und es funktioniert. Und in dem Moment, wo es eben schwieriger wird, ist wirklich jedes Kilo Masse, das du nicht mitschleppst, kommt dir entgegen. Und zwar wahrscheinlich exponentiell. Also je weniger Gewicht du hast, desto länger hältst du durch, desto länger bist du konzentriert. Und ja, dann kommen wir wieder zu dem Thema CF 300 Rally oder auch, wie wir jetzt in Heft 17 dieses Jahr getestet hatten, eine Kowe 450 Rally oder was gibt's noch jetzt, CF Moto MT 450, also diese ganzen kleinen Mopeds, die am Markt eigentlich ignoriert werden, die spielen sich dann sofort in den Vordergrund in dem Moment, wo du bei so einer Veranstaltung noch auf schlechtes Wetter triffst. Mhm. Und ja, das hat sich jetzt auch wieder bewiesen.
Ich glaube, das ist immer genau das Problem oder wo eben auch viele eine große Lücke so sehen, dass du da eigentlich in dem Segment, ja, das ist dann vielleicht so eine KTM 390 Adventure, die aber für viele vielleicht dann auch wieder zu soft ist und du hast wenige Motorräder, die eben leicht sind, aber dann eben auch sehr enduresk daherkommen. Also da, außer jetzt den von dir erwähnten, ich meine, eine Royal Enfield Himalayan ist ja auch noch so ein typischer Kandidat, wobei die auch wieder recht schwer ist. Aber das ist eben genau das Thema. Du hast jetzt freut sich jeder über diese breit aufgestellte Mittelklasse, die aber eben immer noch, ja, wo kein Motorrad unter 200 Kilogramm wiegt. Also das ist immer das Ding.
Ja, die breit aufgestellte Mittelklasse von heute, das sind die Top-Motorräder von vor 15 Jahren. Also das darf man einfach nicht vergessen. Eine Tenere mit jetzt ihren 75 PS und 200 Kilo fällt da auch noch so ein bisschen hinten raus. Aber das, was uns als Mittelklasse jetzt verkauft wird, sind immer noch große, große Motorräder, die natürlich auch genommen werden, weil man auch vielleicht mal zu zweit fährt, aber die dich dann an die Grenzen bringen. Und mein Traummotorrad wäre natürlich eine 450er mit der Zuverlässigkeit einer CRF 450L mit einer Reichweite und vor allem leise. Und diese Fahrzeuge gibt es nicht.
Ja.
Es gibt eine IJP PR7, da waren jetzt auch drei oder vier am Start, die aber auch laut ist, wenn du sie mit der vollen Leistung fährst. Und das ist genau das, was du auch gar nicht mehr bringen kannst und was du auch eigentlich nicht mehr bringen sollst, mit lauten Fahrzeugen durch die Alpen fahren. Also du wirst wahnsinnig eingeschränkt in der Fahrzeugauswahl. Tenerés sind leise, AJPs sind leicht, aber laut. Und wenn du sie, wie gesagt, halt offen fährst, auch nicht mehr ich sage jetzt mal legal, und es gibt da nichts. Ne? Und BMW hat es ja damals vorgemacht mit der G450X, die haben einen mit 42 PS homologierten Sport-Enduro hingestellt mit einem Edelstahlauspuff, der leise war und der auch nach 100.000 Kilometern noch leise gewesen wäre, wenn dieses Fahrzeug einen Markterfolg gehabt hätte. Und unsere Wünsche oder das, was wir machen und die daraus resultierenden Wünsche, nämlich eine 450er, mit 160 Kilo reisetauglich, 300, 350 Kilometer Reichweite, 45 PS, irgendwie auf der Autobahn 110, 120 Dauertempo fähig, die gibt es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es der Markt aufnehmen würde. Ich persönlich würde mir die sofort kaufen, weil das mein Einsatzzweck zu 99% abdecken würde, aber ich glaube halt auch, dass in der Gesellschaft diese Motorräder nicht angeboten werden, weil die Produktentwickler und die Marketingmenschen keinen Markt sehen. Mhm. So. Und der Markt, der sind wir, das sind die Zuhörer oder auch wir Redakteure. Und wir sind dann ein Stück weit auch selber schuld. Und wenn man jetzt natürlich wieder die Perspektive wechselt und sagt, okay, ich fahre sowieso nur 90% Straße und ab und zu mal eine Schotterstraße, dann ist Tenere und Co. oder Touareg und Co. oder die Mitbewerber F900 und so weiter sind natürlich dann schon brillante Fahrzeuge, aber wenn es ans Eingemachte geht, dann eben zu viel.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen, aber ich denke halt auch, wahrscheinlich sind wir dann doch die immer so denken, ja, das müssten doch ganz viele Leute dann da draußen auch kaufen, sowas. Wahrscheinlich sind das dann am Ende doch nicht so viele. Also
ich würde das gerne mal als Frage formulieren. Ja. Für die Kommentare, ob Menschen an sowas Interesse haben, also Zuhörer an sowas Interesse haben, oder ob sie einfach sagen, nee, ihr könnt da reden, was ihr wollt, und ihr seid jetzt mit Monkey eine Offroad-Veranstaltung gefahren, à la Bonheur, aber ich habe keinen Bock auf der Autobahn mit 110 rumzufahren. Das ist mir zu gefährlich, weil dann zu viele Leute mich von hinten über den Haufen fahren können oder weil ich mit 45 PS und Gepäck in den Alpen nicht bergauf komme. Das würde mich mal interessieren, wie da so die Stimmung ist.
Ja. Ja, gebe ich gern weiter diese Frage. Schreibt uns das in die Kommentare oder als Mail an podcast@motorradonline.de. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe da auch jetzt nach vielen Jahren immer noch keine ganz klare Meinung. Also ich erinnere mich an Enduro-Trainings mit einer großen GS, wo ich jedes Mal begeistert bin, wie leicht dieses Handling ist. Aber da fährst du natürlich ohne Gepäck. Du fährst in einem relativ schön präparierten Parcours auf. Natürlich sind da auch schwierige Passagen drin, aber man ist halt ausgeschlafen. Du hast, wie gesagt, kein Gepäck dabei, du hast keine Reise. Da funktioniert es ganz gut. Und wenn ich dann denke an diese Nummer in Bosnien da, wo wir auf irgendwelchen Pisten unterwegs waren mit den berühmten Babykopfgroßen Geröll und davor noch eine Schlammpiste, da hatte ich zwar eine 97 Adventure, aber auch mit Koffern hinten dran, da fährst du ganz anders. Natürlich weißt du, dass das Motorrad das kann, aber dann fährst du auch schon an dem Tag 10 Stunden und das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, die Anreise war halt relativ komfortabel über die Autobahn und mit einer Monkey jetzt, um das Extrembeispiel zu wählen, wäre das halt, da wäre man vielleicht nicht so entspannt angekommen. Also das ist immer irgendwie dieses Problem, man muss da irgendwie hinkommen erstmal und da dreht man sich dann wunderbar im Kreis.
Ja, aber ich denke mal, ein Vorstoß in diese Richtung, irgendwas, ein potenter Einzylinder, 400 bis 550 Kubik, irgendwelche 48 echte PS und das Ganze garniert, wie gesagt, mit einer ordentlichen Reichweite und vielleicht einem guten Licht, weil man muss ja länger fahren, bis man ankommt. Und für mich ganz wichtig, auch noch ein Tempomat. Das wäre ein Motorrad, das haben wir hier noch nicht. Und wenn man jetzt, ich sag mal, weiterspinnt, das könnte wahrscheinlich auch in anderen Märkten funktionieren, also in den USA oder Australien, wo größere Stückzahlen an Adventure-Bikes verkauft werden, weil einfach in all diesen Ländern auch überall Tempolimits herrschen. Mhm. Und da gibt es nichts Besseres wie ein Tempomaten am Fahrzeug. Aber da reden wir jetzt schon wieder von privaten Spezialwünschen und ganz skurrilen Mopeds, die man gerne selber hätte. Und da werden die Produktentwickler und die Strategen natürlich eine ganz andere Meinung zu haben. Ja, aber man kann ja mal drüber sprechen.
Mit skurrilen Mopeds, da möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ist dir die CCM GP 450 mal über den Weg gelaufen?
Sagt dir das? Da stand exakt eine im Fahrerlager von der Harder Alpi Tour.
Ja. Weil das ist
auch
nämlich
mit dem G450X Motor.
Genau.
Wir standen daneben und Jens meinte, hey krass, eine CCM, ich meine, CCM kenne ich, die hatten früher den DR350 Motor, ganz, ganz früher, Anfang der 2000er. Dann meine ich, haben sie kurzzeitig mit DRZ400 Motoren was gebaut und ich wusste selber nicht, dass es diese CCM auch mit dem G450X Motor gibt.
Ja.
Und das ist tatsächlich so ein Fahrzeug, wo man sagt, okay, der Motor ist super, also ein Freund von mir hat eine 450 Rallye auf BMW-Basis, eine alte Speedbrain, und das Ding hebt, also die Motoren halten, ne? Und das ist ja genau das, was du möchtest, irgendwie 40, 45 PS, gerne auch 50, aber halt haltbar und leise, ne? Das Material gibt's, die müssen es nur bauen,
ja.
Die müssen es einfach nur bauen.
Na, ich wollte es nur, also wir haben die auch tatsächlich schon in unserer ersten Wundertüte, haben wir die vorgestellt, oder ich habe die vorgestellt, weil ich mich mit dem Moped echt mal über 2-3 Jahre intensiv beschäftigt habe und dann aber auch, letztlich war es mir zu teuer und man hat dann immer mehr gelesen, dass eben gar nicht eben der Motor, was viele befürchtet haben, sondern dass eben die Elektrik da wohl nicht so super war und dass du dir einfach da einen Exoten natürlich in die Garage stellst mit den ganzen Vor- und Nachteilen.
Also was wohl sehr, sehr gut funktioniert, also Jens Kuck hat jetzt auch eine AJP PR7 gekauft, ist eben genau dieses Motorrad, das schon relativ dicht ans Ideal herankommt. Die verwenden den alten 600er Husqvarna-Motor.
Von SWM dann quasi der.
Exakt, ja. Der SWM-Einzylinder. das Motorrad ist nur noch ein Ticken zu laut. Jens hat da schon sich einen extra dB-Eater gebastelt und wenn man das Fahrzeug anguckt, dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen Lautstärke noch weg über einen Vorschalldämpfer, den man quasi hinter die Fußraste vor dem Anstieg in den Endtopf platzieren könnte. Aber da reden wir jetzt natürlich wirklich über Eingriffe in Gesamtfahrzeug, die normalen Menschen, die das einfach uninteressant machen. Ja. Aber grundsätzlich geht AJP da schon in die richtige Richtung. Und die Fahrzeuge funktionieren auch. Die Teileversorgung ist gewährleistet, weil alles, was dran ist, irgendwie Großserie ist, in Europa gut zu bekommen über diverse Kanäle. Also da, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist so eine AJP schon mal ein gutes Produkt. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute sagen, ah, exotisch, hätte gerne was vom Japaner oder vom Europäer, der ein Händlernetz hat. Das ist völlig in Ordnung. Ja, und ich sag mal, für eine Monkey ist eigentlich in jeder Garage Platz und mit einer Monkey kann man auch eine Hard-Alpi-Tour fahren.
Ja, dann bleibt nur noch eine Frage offen. Womit fährst du nächstes Jahr?
Nee, also in der Tat haben wir uns die Frage auch schon gestellt. Und letztes Jahr war es halt, wie gesagt, so, wir sind mit der XT durch den Torbogen durchgefahren. Dann gab es das Siegerbier und dann war irgendwie völlig klar, wir müssen was Verrücktes machen. Und dieses Jahr war es so, wir sind angekommen, die Euphorie war genauso. Die Leute haben sich wirklich wie Bolle gefreut, dass sie es geschafft haben. Der Nikola, einer von den Clubvorsitzenden, der hat auch uns dann Bananen gebracht für die Monkeys. Da gibt es so ein schönes Foto bei der Zieldurchfahrt. Und wir standen dann da oder dann eingeladen und auch auf der Rückfahrt über 1000 Kilometer wieder saß ich mit dem Jens im Auto und wir haben uns gedacht, Mann, also letztes Jahr war alles so einfach, ne? Da war zack dieses Monkey-Gedöns und dieses Hirngespinst war da, diese Idee, das Baby war schon im Raum. Und dieses Jahr ist so ein bisschen Leere. Also wenn wir was machen, dann wird's Richtung Extreme oder sogar Extreme Pro gehen. Also wir wollen dann 2 Nächte durchfahren und uns selber mal so richtig an die Grenzen bringen. Was wir dann nehmen, das wird sich entscheiden. Ich habe im Moment 2 VFR 57 stehen, vielleicht machen wir es damit. Vielleicht müssen wir mal bei Harley nachfragen, ob die nicht irgendeinen Chopper übrig haben, einen Cruiser, irgendwas. Also da sind wir noch offen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch nicht irgendwie das alles ins Lächerliche ziehen. Also man, sage auch mit den Monkeys, habe ich innerlich, war ich immer so ein bisschen in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite hast du natürlich extrem, extrem positive Wahrnehmung von allen, aber ich denke mir halt auch so, okay, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich hier mit meiner teuren Traum-GS gerade liege und da kommt einer mit der Monkey vorbei. Also weißt du, das ist auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Wenn du auf der Gewinnerseite des Lebens stehst, dann ist alles cool, dann machst du weiter und bist in der Euphorie. Aber deine Wirkung auf die Umwelt kann natürlich auch eine ganz andere sein. Und das wäre für mich nicht entschuldbar, wenn ich jetzt, ich sag mal, Leute gedemütigt hätte, weil wir jetzt da mit einer Monkey durchgefahren sind und andere Leute sich eben schwer getan haben mit ihren, in Anführungszeichen, besseren Fahrzeugen. Also kann man jetzt natürlich sagen, ja, selber schuld, was macht ihr das, wenn ihr nicht fahren könnt? Aber das ist ein sehr arroganter Ansatz. Wie gesagt, ich reflektiere das schon auch. Und wenn man jetzt sagt, hier, wir kommen das nächste Mal mit einer Goldwing, dann ist es eine Geschichte, die ja vielleicht auch erzählenswert ist, aber wo dann der Spaß für mich auch ein Loch hat, weil einfach eine Goldwing kein Sympathieträger ist. Und von daher ist deine Frage eine berechtigte. Wir haben im Moment wirklich keine Idee, also weder Jens noch ich. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich nächstes Jahr fahre, weil da muss ich ja mit meinen Kegelbrüdern auf Kegelverein Ausflug, keine Ahnung, oder mit dem Hundezüchterverein irgendwas machen. Wenn wir eine brillante Idee haben, wird man wieder losziehen. Mhm. Aber ich finde, manchmal muss man Sachen auch einfach stehen lassen.
Ja, und sagen, klar. Nee, es muss nicht immer eine Fortsetzung geben.
Das war
geben.
Geil. Genau. Und im Moment ist wirklich diese Leere da. Und ich habe jetzt auch das Motorrad heute ausgeladen aus dem Motorradtransporter. Wir überlegen jetzt noch, was damit passiert, ob sie vielleicht auf die EICMA gehen, auf den Messestand oder nicht. Tun ansonsten haben wir ein super tolles Erlebnis gehabt. Ich hoffe auch, dass ich den Lesern das so transportieren kann, dass es eine riesen Gaudi war. Und dann sehen wir einfach weiter. Die Dinger werden dann geputzt, rückgerüstet, die Teile gehen zurück und dann erfreuen wir uns der Erinnerung.
Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe jetzt auch noch gar keine Bilder gesehen. Also mir geht es jetzt quasi wie den Hörerinnen und Hörern. Ich habe mir jetzt meine Bilder im Kopf gemacht. Ich weiß natürlich, wie der Monkey aussieht, aber wie ihr dann da auf der Asietta da rumprügelt damit, das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes gewesen.
Also geprügelt sind wir nicht, aber dieses Bild Schleifstein auf Äffchen, das trifft schon sehr gut, weil jeder hatte noch einen Rucksack auf. Und also es gab in Motorrad, ich weiß nicht mehr, da war ich noch Abonnent, 1992 oder 93, gab es ein Bild von dem, ich habe den Vornamen vergessen, von dem Gewichtheber Nährlinger, irgendein Bayer. Mhm. Der hat damals, war ein Olympionike und ich glaube sogar Medaillengewinner. Und der wurde mal fotografiert auf einer damals, auf einem großen Motorrad, einer FZR 1000. Und dieses Bild war ein Motorrad drin und da sah diese aus heutiger Sicht wirklich sehr, sehr große FZR 1000. Sah unter dem Kollegen wirklich klein aus. Also es gibt auch das berühmte Bild von Helmut Kohl auf der K1 hinten drauf bei Toni Mang. Jetzt stell dir mal vor, der gute Helmut Kohl wäre vorne gesessen. Mhm. Und so sehen quasi Jens und ich auf den Monkeys aus. Also die Proportionen passen gar nicht. Allein schon vom Hingucken her ist es lustig. Und
okay. Und wann kann man das nochmal nachlesen? In welcher Ausgabe?
Die Geschichte ist in Ausgabe 23 eingeplant und den EVT müssen wir leider in die Textzeile einbinden.
Ja, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay, da werde ich auch nochmal die Infos zur Hard Alpi Tour reinposten, weil bei der Gelegenheit würde ich auch nochmal selber nochmal nachgucken. So. Also ich habe mich da schon mal grob eingelesen vor ein paar Jahren, aber man hat ja
Ich finde,
Zeit
es wird auch mal
sowas.
Zeit, dass ein junger Podcaster und Reiseredakteur diese Veranstaltung mitfährt, weil sie wirklich, und um das abschließend nochmal zu klammern, es ist wirklich ein super intensives Erlebnis, weil die Organisation sehr, sehr gut ist. Die over2000riders.com, der Club, ist auch politisch aktiv, kümmert sich um nachhaltigen Enduro-Tourismus. Und das ist, also du merkst, die Organisatoren sind da wirklich mit Leib und Seele dabei und auch vor allem mit dem Weitblick. Also sie sagen, also sie kompensieren zum Beispiel auch CO2-Ausstoß. Mhm. Also klar, ich sage jetzt nur Greenwashing, aber man ist bemüht eben, sich den modernen gesellschaftlichen Strömungen und auch Notwendigkeiten zu stellen oder diese auch zu berücksichtigen und zu erfüllen. Und das finde ich halt auch cool, dass Veranstalter sagen, hey, wir wollen hier kein Rennen, wir wollen Motorradfahren attraktiv halten, wir wollen mit den Regionen zusammenarbeiten. Und deswegen wird eben ein CO2-Ausgleich gefahren. Deswegen gibt es eine Geräuschmessung, dass du nicht durch die Gegend krawallst, weil selbst die Organisatoren sagen, unser größter Feind ist der Lärm mittlerweile. Uns Motorradfahrer bricht der Lärm das Genick. Ja. Und vor dem Hintergrund wäre es vielleicht mal interessant, so eine Geschichte mit dem Elektrofahrzeug zu fahren.
Ja.
Wobei die offen gesprochen ja auch nicht so leise sind.
Ja, das werde ich ja auch nicht müde, immer zu wiederholen. Aber ja, das... Unterm Strich ist, glaube ich, doch nochmal etwas entspannter.
Das macht dann aber jemand anders.
Ja, ja.
Ich fahre nicht mit Strom.
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Aber gut, da kann ich mal in unsere zentrale Themenplanung ja reingeben. So. Okay. Dann, nochmal danke, Rob, für diesen spontanen Themeneinwurf. Also ich fand das, auch wenn wir jetzt ein bisschen ausgeholt haben vielleicht, aber ich fand das sehr interessant, einfach darüber was zu erfahren.
Und ja, ich hoffe, es war genau nicht zu viel. Erzähle, aber manchmal muss man halt auch einfach genießen und fairerweise darf man ja einen Podcast auch abstellen, wenn es einem zu langweilig wird.
Genau, und wie gesagt, nochmal die Frage, wie seht ihr das? Wie hättet ihr Lust auf so ein leichtes, geländetaugliches Motorrad oder sagt ihr einfach, da redet jetzt ihr in eurer Enduristen-Rallyfahrer-Reise-Enduristen-Bubble und außerhalb davon interessiert es einfach niemanden? Also, ich kann es jetzt nicht mehr so elegant formulieren wie du, Rob, vorhin, aber...
Ne, die Fragestellung ist ganz klar. Hättet ihr Interesse an so einem Fahrzeug und was für, wie heißt es, KPIs, also was für Kernpunkte müsste das Fahrzeug aufweisen, um für euch attraktiv zu sein?
So, okay.
Unsere habt ihr gehört, jetzt seid ihr dran.
Genau. Wie gesagt, in die Kommentare oder podcast@motorradonline.de. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.